SRF 2 Kultur.
Marseille hat nicht nur den legendären Hafen und die Bouillabaisse, nicht nur das uralte Fort und den Fischmarkt. Seit gestern ist die Stadt auch um ein Museum reicher. Ein nicht gerade kleines Museum. MUSEM heißt es. Und es hat mehr als 31.000 Quadratmeter Ausstellungsfläche. Weltweit ist es das erste Museum für Zivilisationen Europas und des Mittelmeers. Daher die Abkürzung MUSEM. Gekostet hat der Bau mehr als 190 Millionen Euro. Nach dem Louvre in Lens und dem Centre Pompidou in Metz ist es das dritte Mal, dass sich mit Marseille ein großes Museum aus Paris wegbewegt und an die Peripherie des Landes geht. Gestern hat Präsident Hollande das MUSEM in Marseille eingeweiht. Ich habe den Korrespondenten und Architekturkenner Nikolaus Bernau gefragt, wo der spektakuläre Neubau in Marseille denn zu finden ist.
Ja, es steht direkt am Hafen, direkt neben dem historischen Fonds Saint-Jean, das den alten Hafeneingang nach Marseille bewacht. Und jetzt steht eben neben diesem Fonds Saint-Jean ein großer schwarzer Block. Auf den ersten Blick sehr schwarz, sehr geschlossen. Und je näher man kommt, desto mehr bricht diese Fassade auf, weil es eine ganz zierliche, netzartige, spitzenartige Konstruktion aus einem ganz hochfesten Beton, faszinierend konstruiert, mit dünnen Metallstäben an der eigentlichen Innenkonstruktion festgemacht, durch die das Licht einfallen kann bis ganz, ganz tief in das Gebäude, sodass alle Ausstellungsräume nicht nur direktes Licht haben, sondern vor allem den Blick auf die Hafenanlagen als Ort der Einwanderung nach Europa, aber auch der Flucht nach Europa.
Und die Lichtführung im Gebäude des Museums, haben Sie gesagt, ist mit Naturlicht bis ins Innerste bewerkstelligt. Das heißt also, alles, was man dort sieht, ist in natürlichem Licht, ohne künstliches Licht ausgestellt. Nikolaus Bernau, was sieht man denn da?
Man kommt von dem großen Vorplatz in ein dunkles Foyer und dann in diese relativ hellen Ausstellungsräume. Das ist fast eine Inszenierung wie in einer Kirche. Da gibt es den ersten großen Saal, der handelt von den Agrarkulturen des Mittelmeerraumes, vor allem aufgehängt an der Produktion von Getreide und von Öl. Unter anderem mit einer Hütte, bei der man zuerst denkt, das ist irgendwie Westafrika, mitnichten, das ist direkt aus den Alpen Maritim, das ist ein Haus von diesen Bergbauern. Das sind immer wieder solche Brüche in der gesamten Ausstellung, wo die Sehgewohnheiten in Frage gestellt werden. Und dann geht es weiter in eine große Ausstellung über Jerusalem als dem Ort, an dem sich alle Religionen des Mittelmeerbeckens zusammenfinden. Das ist eine sehr idealistische Konstruktion, muss man sagen. Das ist alles sehr friedlich und alles sehr, sehr schön und wir leben alle sehr nebeneinander. Und dann gibt es eben die dritte Ausstellung, die die große Feier der Bürger und der Menschenrechte ist, die nach These dieses Museums im Mittelmeerbecken entstanden sind, von Athen ausgehend und dann eben über Rom und über das Mittelalter bis natürlich zur Französischen Revolution und sogar einem Stück der Berliner Mauer, das dann mitten in der Ausstellung drin steht.
Die Ausstellungen in dem neuen Museum in Marseille decken also ein breites Spektrum ab, von der Volkskultur bis zur Kulturgeschichte. Stehen da die Kulturen des Mittelmeers gleichberechtigt nebeneinander oder ist doch die Grande Nation Frankreich im Mittelpunkt?
Die Kulturen stehen schon ziemlich gleichberechtigt nebeneinander. Ich meine, sie müssen natürlich mit dem Bestand arbeiten, den sie haben. Das heißt, sie müssen mit diesem alten Museum für französische Volkskultur arbeiten. Es sind sehr viele Objekte aus Frankreich da, das ist selbstverständlich. Aber sie haben ganz gezielt gekauft, jetzt rundherum, also aus dem Nordafrika selbstverständlich viele Sachen, aus Italien, aus Griechenland, aus Spanien. Es sind wunderbare Keramiken aus Spanien zu sehen. Es gibt herrliche Stoffe aus dem Vorderen Orient. Man muss allerdings auch sagen, dass sozusagen die jüngste Zeit, diese großen Konflikte, die da sind, die sind in diesem Museum relativ kühl behandelt. Da muss man im Grunde genommen in das Museum für moderne Kunst, auch in Marseille gehen. Das hat gerade eine großartige Ausstellung geöffnet über das Problem der Immigration, der Flucht und der Integration in die Gesellschaften hier. Und wo man eben sehr gut sehen kann, wie fremd sich so viele Leute auch in Marseille fühlen, weil sie hier auch als Fremde behandelt werden.
Noch einmal zurück zum Museum als Ganzem. Nikolaus Bernau, passt denn dieses Museum nach Marseille?
Es passt sehr, sehr gut. Marseille ist ja eine Stadt, die von tiefen Konflikten durchrissen ist. Wer einmal die Kriminalromane von Izzo gelesen hat, der weiß, was hier für Rassismus herrscht, was hier für Fremdenangst herrscht, was auch für Integrationsprobleme sind. Also die Einwanderer, die sich einfach abkapseln. Hier gibt es ganze Quartiere, die sehen aus wie ein nordafrikanischer Zug. Das heißt, diese Stadt braucht irgendetwas, wo man zusammenkommen will. Und das soll dieses Museum auch sein. Und das andere ist, es gibt ein riesiges Umbauprojekt für Marseille, das Euromediterranee. Damit soll der ganze Hafen umgestaltet werden. Natürlich auch für Shopping Mall, für neues Wohnen, für neue Industrien etc. Das Vorbild von Barcelona und von Genua ist ganz offensichtlich. Und da braucht es dieses Museum als Zentrum, damit irgendwo auch gesagt wird, wir haben einen Ort, der nicht kommerzialisiert ist, an dem offen debattiert werden kann.
SRF 2 Kultur, am Mikrofon Christina Capretz mit den Kulturnachrichten. Dennis Russell Davis bleibt Chefdirigent des Sinfonieorchesters Basel. Dessen Stiftung hat den Vertrag mit dem amerikanisch-österreichischen Musiker um 2 Jahre verlängert. Der 1944 geborene Davis ist seit 2009 Chefdirigent des Sinfonieorchesters Basel. Er bleibt nun bis Ende Saison 2015-16. Die bisherige Zusammenarbeit wird in einer Mitteilung als höchst erfreulich beurteilt. Das Orchester habe sich unter Davis zu einem erstklassigen Klangkörper mit zunehmend internationaler Ausstrahlung und einem außergewöhnlichen Profil entwickelt. Das innovative Programm mit Werken des 20. und 21. Jahrhunderts komme bei den Zuhörerinnen und Zuhörern gut an. Gestern wurde bekannt, dass Alexander Pereira an die Mailänder Scala wechselt und somit die Salzburger Festspiele als Intendant verlässt. In Salzburg ist man darüber erbost und gleichzeitig erleichtert. Die Zeitung Kurier kommentiert, es sei unter dem Strich das Gescheiteste für beide Seiten. Pereira werde als der Intendant in Erinnerung bleiben, der größten Wert auf Masse legte. Wie es nun in Salzburg weitergeht, ist offen. Pereira will bis 2015 in Salzburg bleiben, doch davon will man bei den Salzburger Festspielen nichts wissen. Im Gegenteil, Salzburgs Ministerpräsidentin Gabi Burgstaller will Pereira höchstens bis nächstes Jahr behalten und ihm nur die halbe Gage zahlen. Kurzfristig ist von einer Übergangsintendanz die Rede. Als mögliche langfristige Nachfolger Pereiras wird der Pianist und Kulturmanager Markus Hinterhäuser gehandelt. Mehr zu den Reaktionen aus Österreich hören Sie morgen früh hier um 7:45 auf SRF 2 Kultur. Auch in Italien sind nicht alle begeistert über Pereiras Wechsel an die Scala. Die Gewerkschaften befürchten eine Kommerzialisierung der Mailänder Oper. Ganz andere Sorgen hat die Berlusconi-nahe Zeitung Il Giornale. Sie fürchtet nicht den Mainstream, sondern meint, mit Pereira werde das Experiment in der Scala Einzug halten. Stattdessen solle die Mailänder Oper das italienische Erbe pflegen. Verdi, Rossini und Puccini. Großes Lob hingegen kommt vom italienischen Kulturministerium. Die Scala setze mit Pereira auf Kompetenz und Managererfahrungen. Auch die Zeitung La Stampa ist zufrieden. Die kosmopolitische Linie hat gesiegt gegen den Widerstand der Mailänder Salonlöwen, schreibt das Turiner Blatt.
Die Proteste in der Türkei gegen den autoritären Führungsstil von Präsident Erdogan haben sich aufs ganze Land ausgeweitet. Nicht zuletzt dank Social Media. Während die Proteste weiterlaufen, hat die türkische Polizei nun 25 Twitter-Nutzer verhaftet. Das haben türkische Medien berichtet. Der Vorwurf: Anstachelung zum Aufstand, Propaganda, Desinformation. Genaueres über die Twitterer und ihre Nachrichten ist noch nicht bekannt. Unsere Webredakteurin Valerie Wacker hat sich die Tweets zu den türkischen Protesten genauer angesehen.
Es geht ganz leicht auf Twitter. 140 Zeichen Meinung schreiben und senden drücken. Schlagworte kennzeichnen Twitterer mit einem Hashtag, auch Gartenhaar genannt. Und wer als Twitterer einen anderen Twitterer anspricht, zeigt das über das @-Zeichen. In der Türkei besonders aktiv sind zurzeit zum Beispiel der Hashtag Diren Gezi Park, übersetzt Widerstand Gezi Park, der Hashtag Occupy Gezi oder das @RT Erdogan, also Nachrichten, die sich direkt an den Ministerpräsidenten und seinen Twitter-Account richten. Die schweizerisch-türkische Journalistin Peri Evan hat sich die Tweets an Erdogan angesehen und übersetzt für uns.
Herr Erdogan, Ihr größter Fehler war, die türkische Polizei mit dem Volk und das Volk mit der Polizei zu verfeinden. Ein anderes Zitat ist einfach, willst du weitere 3 Kinder, die so sind wie wir. Das spielt auf Erdogans frühere Aussage, dass er möchte, dass jede türkische Frau mindestens 3 Kinder auf die Welt bringt. Diese Aussage wurde sehr schlecht gutiert, vor allem von den türkischen Frauen, die eher modern und westlich orientiert sind.
Und das sind unter anderem die Frauen, die jetzt protestieren. Einen Überblick über die vielen Tweets an Erdogan zu gewinnen, ist nicht einfach. In den letzten Tagen kamen im Sekundentakt neue Nachrichten. Übersetzerin und Journalistin Perry Evans hat sich über den Zeitraum von heute Morgen bis am Mittag einen Eindruck verschafft. Die Mehrzahl der aktuellen Tweets seien kritisch.
Einige haben gesagt, ich bin eigentlich für dich gewesen, ich habe dich unterstützt bis jetzt, aber ich bin enttäuscht, so ganz grob gesagt. Andere haben gesagt, wir waren von Anfang an gegen deine Politik und jetzt haben wir Recht behalten, unsere Warnungen sind wahr geworden.
Bis zu 50.000 Tweets am Tag wurden während den Protesttagen direkt an den Ministerpräsidenten gerichtet. Das erinnert an eine Klagemauer. Ob aber dieser Twitter-Account tatsächlich dem echten Ministerpräsidenten Erdogan gehört, kann nicht abschließend geklärt werden. Auf Twitter ist es manchmal schwierig, 100%ig sicher zu sein, ob sich hinter dem Namen auch die echte Person verbirgt. Die türkische Botschaft in Bern kann auf Nachfrage keine Aussage darüber machen, ob der besagte Twitter-Account tatsächlich Ministerpräsident Erdogan gehört. Amnesty International hingegen ist überzeugt, dass es sich um den Account des echten Premiers handle. Rit Rufer von Amnesty Schweiz erklärt, warum.
Ja, etwas salopp gesagt, weil es keinerlei gegenteilige Hinweise gibt. Es ist so, dass der Twitter-Account von Erdogan diejenigen Mitteilungen enthält, die dann auch als seine Verlautbarungen an die Presse gelangen. Es gibt einen Link zu seiner Facebook-Seite, zum YouTube-Channel der Regierungspartei AKP. Und es ist auch schlecht denkbar, dass ein Fake-Twitter-Account über mehrere Jahre eine Anzahl von 3 Millionen Supportern ungefähr, das ist der heutige Stand, aufrechterhalten könnte, wenn es sich um einen Fake-Account handeln würde.
Knapp 3 Millionen Follower soll Erdogan haben. Gleichzeitig verteufelte er dieses Wochenende die sozialen Medien. Im Zusammenhang mit den Protesten sagte er, soziale Medien seien die größte Bedrohung für die Gesellschaft. Der letzte Tweet vom angeblichen Erdogan auf dem Erdogan-Account wurde vorgestern abgesetzt. Seitdem schweigt der Urheber. Darauf erhält er folgende Twitter-Reaktion. Erdogan, wir sind hier, wo bist du?
Valerie Wacker, sie hat mit Hilfe einer Schweiz-Türkin einen Blick in die Twitter-Aktivitäten rund um die Proteste in der Türkei geworfen. Die Sprachbarriere ist übrigens eines der Dinge, die den Protest in der Türkei maßgeblich vom arabischen Frühling unterscheiden. Bei diesen Protesten stammen über 90% der Wortmeldungen aus der Türkei selber. Beim arabischen Frühling kamen über die Hälfte der Social-Media-Aktivitäten aus dem Ausland. Der Tango. Er führt, sie folgt. Die Rollen sind klar verteilt und zugeschrieben. Männlich, weiblich. M und F, die Kürzel stehen auch in englischen Formularen für Male und Female. Wir sind uns gewöhnt, in Formularen eins von beiden anzukreuzen. In Australien, im Bundesstaat New South Wales, gibt es neuerdings jetzt aber eine dritte Möglichkeit. Wer sich weder als Mann noch als Frau fühlt, kann in amtlichen Dokumenten ein X eintragen lassen. Das hat ein Gericht eben entschieden. Christina Capretz hat mit Australien-Korrespondent Urs Welterlin darüber gesprochen und ihn als erstes gefragt, wie es zu diesem Urteil denn so gekommen ist.
Urs Welterlin, wie kam es zu diesem Urteil?
Es geht um Nori, eine Frau von etwa 50 Jahren, oder eben nicht. Nori will sich keinem Geschlecht zuordnen. Sie war als Mann geboren worden, fühlte sich aber nicht als solcher 1983, unterzog sich Nori dann einer Geschlechtsangleichungsoperation. Doch später beschloss Nori, weder als Mann noch als Frau leben zu wollen. Als sie oder eben er sich 2010 im Geburtenregister eintragen wollte, gab es Probleme bei der entsprechenden Frage. Aus dem Formular schrieb Nori nämlich hin, weder Mann noch Frau zu sein. Die erhielt das Dokument zwar, aber nicht für lange. Bald kam ein Brief mit dem Hinweis, der Geburtsschein sei versehentlich ausgestellt worden. Nori klagte gegen diesen Entscheidung, verlor bei einer Revision. Durch das Verwaltungsgericht kam jetzt das Urteil, sie müsse sich nicht für das eine oder das andere Geschlecht entscheiden.
Wie argumentiert das Urteil im Detail?
Die Richter meinten, das Wort Geschlecht habe nicht zwingend die binäre, also doppelte Bedeutung von entweder männlich oder weiblich. Somit könne man auch nicht jemanden zwingen, sich für das eine oder das andere Geschlecht zu entscheiden. Aber in Australien besteht bereits die Möglichkeit für Intersexuelle und Menschen, die kein Geschlecht angeben wollen, im Pass ein X eintragen zu lassen. Das steht dann entweder für für unspezifisches Geschlecht, unbestimmtes Geschlecht oder eben intersexuell.
Im Pass gibt es diese Möglichkeit. Das klingt ja für europäische Ohren sehr aufgeschlossen. Heißt das, Australien ist sehr progressiv?
Das kann man so interpretieren, sollte man aber nicht. Die Realität ist viel eher, dass ein Pass in den Augen der Bürokratie weniger wichtig ist als ein Geburtsschein.
Trotzdem ist der Pass natürlich für Reisen sehr wichtig. Und ich stelle mir vor, wenn jemand aus Australien in die Schweiz kommt mit einem X im Pass, dass da Schweizer Zollbeamte weniger Freude haben, weil sie diese Person nicht einordnen können.
Ja, das kann ich mir sehr gut vorstellen. Das müsste man mal abklären. Mir ist allerdings nicht bekannt, dass es da wirklich im Ausland Probleme gegeben hat. Der Unterschied liegt übrigens darin, dass der Geburtsschein offenbar eine höhere Position hat in der Bürokratie, in der Administration. Der gilt nämlich als sogenanntes Kardinalsdokument, das die Identität einer Person fundamental festlege, wie das in der bürokratischen Terminologie heißt. Zurück zu der Frage bezüglich konservativ. Australien ist in sozialen Fragen generell eher konservativ. Das zeigt sich zum Beispiel in der Frage der Homo-Ehe. Die hat im Moment keine Chance.
Warum denn nicht? Immerhin hat der Nachbar Neuseeland der Homo-Ehe zugestimmt.
Ja, das ist fast das Absurde. Neuseeland hat nämlich eine konservative Regierung. Premierminister John Key aber ist ein Befürworter der Homo-Ehe. Und seine sozialdemokratischen Gegner sind es auch. Deshalb der jüngste Entscheid des Parlaments in Wellington. Ganz anders in Australien. Hier ist die sozialdemokratische Premierministerin Julia Gillard dagegen, dass zwei Gleichgeschlechtliche heiraten können. Das erstaunt umso mehr, als dass sie ein für eine Regierungschefin eher unkonventionelles Leben führt. Sie lebt in wilder Ehe mit einem ehemaligen Coiffeur zusammen, hat keine Kinder und ist eine bekennende Atheistin. Im Gegensatz zu Neuseeland ist hier aber auch die Opposition dagegen. Deren Führer Tony Abbott ist ein erzkonservativer Katholik, dem immer mal wieder Homophobie nachgesagt wird. Keine Chance also, dass irgendwas am Status quo geändert wird, wenn im September auch Wahlen sind und Abbott mit großer Wahrscheinlichkeit Premierminister wird. Allen Voraussagen zufolge werden die Konservativen die Wahl gewinnen. Allerdings ist Australien ja nicht in allen Bereichen konservativ. Es gibt ja auch alljährlich den bekannten Mardi Gras, den farbigen Umzug der Schwulen und Lesben in Sydney.
Also ich fasse zusammen. Auf der einen Seite sehr progressive Rechte für Intersexuelle und Menschen, die sich zwischen den Geschlechtern fühlen. Auf der anderen Seite, was die Rechte von Homosexuellen angeht, eine sehr konservative Politik, sogar von sozialdemokratischer Seite. Und dann in Sydney diese große Gay Pride Umzug. Wie geht das alles zusammen, Urs Welterlin?
Ja, das hat damit zu tun, dass Sydney eben Sydney ist. Sydney ist zumindest in den inneren Stadtbezirken sehr progressiv, urban, weltoffen, aufgeschlossen. Sydney ist aber nicht Australien und Melbourne auch nicht. Dort, wo die Masse der Wähler wohnt, in den riesigen außenliegenden Vororten der Großstädte, denkt man ganz anders. Nicht nur interessiert da niemanden, ob Norin und Frau oder Mann ist oder was auch immer. Der Ruf nach Homo-Ehe wird als Wunsch einer Randgruppe gesehen in diesen Gebieten, die nichts mit dem eigenen Leben in den sogenannten Suburbs in den Vororten zu tun hat. Hier will man eine günstige Hypothek, zwei Autos, billiges Benzin, zwei Flachbildfernseher und am Samstag Bier, ein Barbecue und ein Rugbyspiel. Und so gesehen sind Julia Gillard und Tony Abbott mit ihrer Einstellung zur Homo-Ehe eben voll bei den Leuten.
Urs Welterlin aus Australien über die Homo-Ehe und Intersexualität. Neue Musik ist unser Thema und wie man ihr ein Forum gibt und erhält. 20 Jahre Gnom Baden, Gruppe für neue Musik, das gibt ein Fest. Das gibt vor allem auch Konzerte, eine ganze Reihe von heute bis Freitag. Der Gnom der neuen Musik hat sich in Baden festgesetzt und überlebt bereits seit 2 Jahrzehnten, dank einer Gruppe, die sich immer wieder neu formiert und das Klanggeschehen am Ort mit neuem Stoff nährt und frisch erhält. Einer von denen, die den Gnom aktiv umsorgen, ist Hans-Jörg Meyer, Komponist aus Basel. Wenn er selber komponiert, dann zum Beispiel so, für Blockflöte und Cello. Fast. Thank you. Musik von Hans-Jörg Mayer aus dem DRS-Archiv mit dem Duo Christina Omlin und Cecil Olshausen Mitte der 1990er Jahre. Hans-Jörg Mayer hat seine Laufbahn als Blockflötist begonnen und dann nach der alten Musik auch bei Roland Moser in Basel Komposition studiert. Wie geht das zusammen? Wie verläuft da der Weg vom Alten zum ganz Neuen in der Musik, wollte ich von ihm wissen.
Ja, wahrscheinlich nicht wirklich linear. Es sind einfach zwei Dinge, die es gibt in meinem Leben und zwei Dinge, die es gibt, die mich interessiert haben und immer noch interessieren. Was vielleicht speziell ist, dass ich ein Komponist bin mit neuer Musik, also aktuellem Schaffen, mit dem Hintergrund von alter Musik. Die meisten Komponisten sind in der Moderne oder in der Klassik und Romantik geschult.
Erstmal, spielen Sie noch aktiv Blockflöte?
Selten, wenn, dann ist es eigentlich frei improvisierte Musik und das ist so ein Stück weit Pendant zum strengen Arbeiten am Schreibtisch.
Und die alte Musik, prägt die formal Ihr Komponieren noch mit, also die Renaissance, der Barock?
Ja, vielfältig, würde ich sagen. Also es geht natürlich schlicht auch um das wirklich Musizieren. Das heißt, das wären aufführungspraktische Hinweise, die man kennt, wenn man alte Musik spielt. Die spielen eine Rolle bei Phrasierungen, ganz konkret in meiner Musik. Und formal fühle ich mich schon sehr verwandt mit der Musik aus der Renaissance.
Aber die Klangsprache, die haben Sie übernommen von dem, was im 20. Jahrhundert die Avantgarde sich erarbeitet hat.
Das ist sicher so, ja.
Suchen Sie auch irgendwie die Nähe zu dem, was heutzutage, sagen wir mal, postmodern genannt wird, also wieder klangschönere Kompositionen, die dem Publikum mehr entgegenkommen?
Kann man schon sagen, aber vielleicht nicht im Sinn von Retro. Ich suche, was bei einem Begriff ist, der für mich zentral ist, ist Fassbarkeit. Und da habe ich schon ein bisschen den Eindruck, dass das 20. Jahrhundert oder die ganze serielle Arbeit in eine Richtung geführt hat, die sich dem Fassen dessen, was es ist, ein bisschen entzieht. Und da suche ich etwas, dass man reinkommen kann.
Also das Gegenteil von Verrätselung und Sperrigkeit.
Ja, aber eine gewisse Verrätselung gehört zur Kunst, würde ich sagen. Das zu direkt ist für uns dann doch zu banal auch. Und das ist eine Gratwanderung, auf der man sich bewegen muss und einen Weg finden muss, dass es nicht in das eine oder andere kippt.
Diese Gratwanderung sind Sie unter anderem gegangen mit einem Stück für vier Saxophone, aus dem wir einen kurzen Ausschnitt hören können gleich. Was hat Sie beim Cerchio sul Cielo geführt, geleitet als Idee?
Ein Gebäude. Es ist eine Kirche in Rom, eine sehr alte Kirche aus dem 5. Jahrhundert, die heißt Santo Stefano in Rotondo. Und das ist eine bemerkenswerte Kirche, insofern als eine Rundkirche ist, dass sie eigentlich nur für einen Tag im Jahr gebraucht wurde, nämlich für den Stephanstag. Und ich bin diesem Gebäude eigentlich nachgeschritten und habe dann auch vielfältige andere Ideen oder Einflüsse reingenommen. Aber es ist eine Auseinandersetzung, dem Sie mit der Architektur und dann eine doch Versuch von Übertragung.
Dann hören wir uns einen Teil davon an, wie vier Saxophonisten ihren Weg rund um diese Rundkirche in Rom nachschreiten, in Cerchio sul Cielo, und kommen nachher auf Gnom und ihre Arbeit in Baden zu sprechen.
Cerchio sul Celio. Vier Saxophonisten in einer Komposition von Hans-Jörg Mayer aus dem Jahr 2005. Das Komponieren ist eines seiner Arbeitsfelder, das andere heißt Gnom. In Baden gibt es seit 20 Jahren eine Gruppe mit diesem Namen, die aufmerksam macht auf neue Musik, Spielstätten eröffnet, Künstler und Künstlerinnen einlädt und dies unermüdlich. Nun hat ja das Wort Gnom spätestens seit den Hobbit-Filmen auch etwas eher Zwielichtiges. Was versteht man in Baden unter Gnom, wollte ich von Hans-Jörg Mayer wissen.
Es ist natürlich ein Spiel und ein Anklingen auf einen Begriff, der eben auch als Begriff für sich selber steht. Die Abkürzung, es war eine Gruppe für neue Musik und wenn man den Aargauer Dialekt nimmt, dann schreibt man neue nicht mit EU, sondern mit OI. Und da kommt dann Gruppe für neue Musik Gnom heraus.
Diese Gruppe für neue Musik gibt es seit 20 Jahren in Baden. Sie sind jetzt seit ungefähr 4 Jahren im Leitungsteam von Gnom dabei. Hans-Jörg Mayer, was ist der Ausgangspunkt gewesen vor 20 Jahren, um Gnom ausgerechnet in Baden anzusiedeln?
Ich denke, weil ich nicht dabei war, weiß ich nicht alles, aber ich denke, dass es Leute waren, Menschen waren, die Interesse hatten und Bedürfnisse hatten, neue Musik zu spielen, neue Musik in die Öffentlichkeit zu stellen und dafür eine Plattform gesucht haben. Und weil sie in Baden wohnhaft waren, haben sie sich da zusammengetan und etwas Neues ins Leben gerufen.
Dieses Projekt hat 20 Jahre überlebt, was für die neue Musik nicht selbstverständlich ist. Wie findet man in Baden, also irgendwo zwischen den großen Spielstätten neuer Musik, Zürich, Basel, wie findet man da sein Publikum?
Indem, dass es natürlich nicht 3, 4 und 5 andere Veranstalter hat. Es ist quasi etwas Exklusives in Baden. Wir sind die Einzigen, die das dort veranstalten. Und das öffnet in dem Sinne Türen. Man kann Dinge ausprobieren, die man vielleicht in Zürich nicht ausprobieren könnte. Und es ist, weil wir uns verbinden mit dem Ort und letztlich auch etwas für den Ort machen. Also wir veranstalten eigentlich kaum Gastspiele. Wir machen oft Eigenproduktionen oder laden zu etwas Spezifischem ein. Zu einem, sei es auch eine Reihe oder ein gewisses Projekt. Sei es in Konzerträumen, die wir uns jeweils suchen müssen, weil wir kein eigenes Haus haben. Oder die dann in der Öffentlichkeit, also im öffentlichen Raum stattfinden können.
Sie selber leben und arbeiten in Basel. Was hat Sie bewogen, in Baden mitzutragen an diesem Projekt und Gnom mitzugestalten?
Eigentlich Menschen. Das heißt, mit Petra Ronner hatte ich einen längeren Dialog vorher schon und es zeichnete sich ab, dass es einen Wechsel braucht, dass Leute aussteigen, dass es neue Menschen braucht, die mitgestalten. Und weil mich das interessiert hat, mit ihr weiter im Kontakt zu bleiben, ist das eigentlich der eigentliche Beweggrund gewesen, da mitzutun.
Und nun sind Sie also das Leitungsteam zusammen mit Dorothea Rust. Ist Gnom immer Teamwork?
Das würde ich sagen, ist sehr essentiell, ja. Es ist eine Gruppe, die das Programm verantwortet. Es ist nicht eine Einzelperson, die ein Programm vorschlägt und dann macht man das, sondern es ist eine Gruppe, die über ein Jahresprogramm diskutiert, ins Gespräch steht, warum wollen wir was tun, wen laden wir denn dazu ein, zu einer gewissen Thematik. Letztes Jahr waren es beispielsweise das Haus Martinsberg in Baden, das man dann spezifisch bespielt hat in einer quasi Reihe über das ganze Jahr.
Und wie feiern Sie jetzt 20 Jahre Gnom? 20 Jahre durchhalten?
Ja, wir haben die ehemaligen Gestalter und Gestalterinnen angefragt, ein Programm vorzuschlagen und waren sehr erfreut, wie viel da zusammengekommen ist. Das heißt, wir machen eigentlich einen Blick zurück und gleichzeitig einen Blick in die aktuellste Gegenwart, weil die Leute natürlich tätig sind nach wie vor und jetzt ihre aktuellen Programme darbieten und uns einladen, da teilzuhaben.
Das heißt, es werden nicht nur Stücke gespielt, die schon mal aufgeführt worden sind, sondern es gibt auch Uraufführungen.
Es gibt auch Uraufführungen, es gibt aber sehr viele Stücke, die vielleicht schon mal gespielt wurden bei Gnom, aber die auf jeden Fall schon mal gespielt wurden, in, mir scheint, interessanten Programmzusammenhängen.
Da gibt es etwas, was Wortspiele heißt, eine Lecture Performance in 4 Konstellationen. Was muss man sich darunter vorstellen, Hans-Jörg Mayer?
Da bin ich selber sehr gespannt. Die sind jetzt am Proben und Vorbereiten. Das steigt heute Abend. Ich bin sehr gespannt, was die zusammenzimmern.
Das heißt, auch Sie erleben immer wieder Unerwartetes bei diesen Konzerten.
Ja, und das ist vielleicht überhaupt das Interesse, warum man so etwas mitgestaltet. Ich will etwas hören, das ich so noch nicht gekannt habe.
Hans-Jörg Mayer über 20 Jahre Gnom in Baden. Heute Abend ab 19 Uhr startet das Festival im Historischen Museum Baden. Konzerte gibt es auch morgen, Donnerstag und Freitag.
Erfahren Sie mehr über unsere Sendungen auf unserer Homepage srf.ch.